eventuell haben wir uns halt dann dafür entschlossen, Nuxt 4 ohne die neue Server-Engine zu releasen und einfach mit den Breaking-Changes, die wir eh schon hatten, das Ganze auf den Weg zu bringen. Wir wollten halt da jetzt wirklich sicherstellen, dass man eben da auch jetzt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir machen uns wirklich los von allen externen Abhängigkeiten. Bei allen Releases eigentlich, Leute fragen immer, was gibt's denn für tolle Features? So, jetzt Nuxt 4 oder das ist so ein bisschen wie das, keine Ahnung, das neue Telefon XY kommt raus, ne? Und man guckt sich so die Features an von Nuxt 4 und merkt halt so, es gibt halt nichts Neues. Weil es ist halt nicht die Zeit für Features.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von der ProgrammierCon, der Community-Konferenz für Web und AI. Im knuffigen Bad Nauheim, ganz nahe bei Frankfurt am Main, veranstalten unsere Podcast-Buddies von der ProgrammierCon ihre zweite richtige Konferenz. Auf zwei Tracks geht's an zwei Tagen rund um Web-Development und angewandte AI. Von auserlesenen Speakerinnen und Speakern lernt ihr Neues zu AI-Agenten, zu Svelte, von niemand geringerem als Rich Harris selbst, zu AB-Testing, zu lokalen LLMs, Developer Experience und noch sehr viel mehr. Und obendrein gibt's auch noch ein Überraschungsabendprogramm. Die Konferenz ist eine Community-organisierte All-Inclusive-Veranstaltung, aber dank großzügiger Sponsoren mit knapp 250 Schleifen pro Nase für zwei Tage trotzdem ein Schnäppchen. Da bleibt nur eins, nämlich zuschlagen. Infos und den Link zum Ticketshop findet ihr unter programmier.bar/Konferenzen. Das war nochmal programmier.bar/Konferenzen. Da gibt's alle Infos und alle Tickets.
Revision 682.
Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir sind heute zu dritt aus dem Team. Dabei habe ich den Chef mitgebracht. Hi.
Hallo Vanessa.
Und wir haben einen Wiederholungsgast, über den ich mich sehr freue. Den Alex Lichter habe ich mir heute mitgebracht. Hi Alex.
Hi Vanessa. Hi Chef. Freut mich, mal wieder dabei zu sein. Ja.
Ja, mal schön, wenn du da bist.
Genau. So vor ein paar Episoden, Revisionen schon mal bei uns, bei der 673. Aber wie immer, stell dich doch nochmal kurz vor und sag uns, wer du bist und was du zurzeit machst.
Sehr gerne. Ja, Alexander Richter mein Name. Ich bin DevRel bei Void Zero, also bei einer sehr coolen Firma, wo es rund um JavaScript-Tooling geht, so wie Vitest, Growdown, OXC, aber da haben wir ja letztes Mal, in der letzten Episode schon ein bisschen drüber geredet. Also schaut ihr euch gerne an oder hört ihr euch gerne an, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten bin ich auch im Nuxt-Team, das wird ja so für heute ein bisschen relevanter. Hab selber einen Podcast, einen YouTube-Channel, schlaf auch ab und an, habe ich gehört, bin Public Speaker auf Konferenzen und ja, hab das Gefühl, dass der Tag mehr als 24 Stunden haben könnte, aber das geht uns ja wahrscheinlich allen so.
Das geht uns wirklich allen so. Freut mich zu hören, dass du noch etwas Zeit zum Schlafen dabei findest.
Wie ich versuch's. Nein. Das geht eigentlich recht gut, aber vor allem freut es mich, dass ich auch Zeit für wieder mal eine Working Draft Episode habe heute.
Ja, das freut uns auch sehr, weil vor allem, als wir die 673 aufgenommen haben, das ging eigentlich, wie du gerade meintest, hier auch um Vault Zero und ganz am Ende, weil ich dich ja eben quasi schon da hatte, dachte ich, ich muss dich jetzt fragen, wie es denn da eigentlich jetzt mit Nuxt 4 ausschaut, so ein bisschen als Running Gag. Ich frag dich da jetzt eben auch gleich nochmal danach, warum das überhaupt ein Running Gag ist. Mhm. Also wir machen heute wirklich die volle Vue.js-Gequatsche wieder. Aber vor allem, ich glaube, es hat dann nach der Aufnahme von dieser Revision keine gefühlten zwei Tage gedauert und plötzlich, boom, Nuxt 4 war draußen. Ah, jetzt ist es wieder. Ja. Das heißt, ich hätte die Frage auch ein bisschen aufsparen können. Und dann habe ich dich gleich angeschrieben, ach, jetzt kommt doch gleich nochmal vorbei, bitte. Und deswegen generell, ach, ich glaube, dann noch einen Tag später und jetzt hier bei der Timeline bin ich raus. Die Nachrichten haben sich überschlagen, kam dann die Acquisition von Nuxt Labs durch Vercel. Aber darüber wollen wir heute ein bisschen später erst reden, weil jetzt wollen wir uns erstmal technisch drauf fokussieren über Nuxt 4. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Was ist der Unterschied zwischen 3 und 4? Und genau, wie schlimm sind die Breaking Changes?
Ja, wo fangen wir da an? Ich glaube, wenn wir nochmal ein bisschen rauszoomen, so Nuxt 4 als Vue-basiertes Meta-Framework könnte ja den ein paar Leuten ein Begriff sein, ansonsten schaue ich das ganz gerne mal an. Viele Leute sind da immer große Fans von, weil gute Developer-Experience, eigentlich ein gutes Ökosystem auch, gerade so das Typische mit, ja, hat denn Framework XY auch so, also Vue, Angular, Svelte, Solid, hat das denn die gleichen Libraries bei React, kann ich das alles nutzen? Ist das Vue-System schon ganz gut aufgestellt? Nichtsdestotrotz, ja, wie es immer so ist, irgendwie Meta-Frameworks brauchen auch ihre Updates und die folgen ja dem Semantic Versioning, heißt, wir haben eine Major-Version, eine Minor-Version, eine Patch-Version. Bugfixes in den Patches, in den meiner Version kommen die Features und dann, wo sich immer alle Leute so ein bisschen befürchten, die Major-Version, die ja dann die Breaking Changes enthält, heißt, da muss man ein bisschen was anpassen. Im besten Fall ist es wirklich nur ein bisschen. In vergangenen Versionen, ja, sei es irgendwie bei Vue 2 zu Vue 3 oder auch bei Nuxt 2 zu Nuxt 3, war das halt dann doch mehr als nur ein bisschen, weil sich halt nicht nur, ein paar interne Sachen geändert haben, sondern damals war halt, also das war ein kompletter Rewrite bei Nuxt.js in TypeScript. Vue 2 zu Vue 3 hat das Ganze ja als darunterliegendes Framework beeinflusst. Webpack wurde von Vite abgelöst. Vue hat eine neue API mit eingeführt, die noch nicht so ready für Server-Side-Rendering war. Heißt, da mussten wir uns im Team auch anschauen, okay, wie kann man das vielleicht am besten mit implementieren und machen. Es gab eine neue Server-Engine, Leuten mittlerweile als Nitro bekannt, da haben wir auch schon in der Nuxt Nitro-Episode drüber geredet. Also da gab es ganz, ganz viele Änderungen und mit Nuxt 4 ist das alles gar nicht so schlimm. Aber die Leute sind natürlich so ein bisschen, ne, wie bisschen, ist aber vorsichtig oder so wie gebrannte Kinder, so, ja, okay, weiß ich nicht, wie viele Wochen und Monate müssen wir uns da einplanen, aber das ist alles gar nicht so schlimm. Sage ich als Co-Maintainer des Frameworks, also das sollte schon deutlich besser gehen. Das war auch das Ziel mit Nuxt 4, zu sagen, okay, wir wollen halt zeigen, dass es auch einfache, entspannte Migration geht. Und eigentlich ist die Idee, so eine Major-Version einmal im Jahr, damit wir eben dann nicht irgendwie hier so 100 Changes macht mal, sondern das immer Stück für Stück in kleinen Schritten mit abarbeiten. Aber dem Jahr ist ja nicht ganz geblieben für Nuxt 4.
Ich weiß noch, dass du im April letzten Jahres, was du da eben auch zu Nuxt, da haben wir dann über die 3 gesprochen, auch so ein bisschen Ausblick auf die 4 gemacht, was ihr da so plant. Und da hattest du eben auch darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, eben Nuxt 3 schon so ein bisschen so, dass man da eben so Future Flags aktivieren konnte, um so ein bisschen zu gucken, inwieweit, was könnte da auf mich zukommen, wenn denn dann Nuxt 4 wirklich zum Einsatz kommt. Ja, aber das ist ja cool, dass es mal nicht, also dass es mal ohne Breaking Changes daherkommt. Das ist ja wirklich, ich finde, das ist immer so, das ist so selten und so dann einfach nur wahnsinnig schön, wenn das mal passiert.
Also das muss man sagen, die Major-Version, die hat schon ein paar Breaking Changes, aber es sind halt nicht so viele. Das ist halt das Schöne. Und eben genau diese Future Flags, also das heißt bei uns Compatibility-Version, dass man sagt, okay, ich kann schon mal auf die Breaking Changes, die gemerged sind und in der Zukunft kommen werden, mich schon mal drauf einlassen. Das heißt, ich habe sozusagen statt einer Big Bang-Migration so kleine Schritte, muss dann mal gucken, oh, wenn zum Beispiel ein neuer Breaking Change ist, wenn ich eine Version update, dann entsprechend da schauen, will ich das jetzt enablen, disablen und dann entsprechend gucken. Das kann ich also empfehlen an sich, da man gut up-to-date bleibt, aber man muss natürlich auch schauen, hat man genug Tests, die das Ganze abdecken etc. Genau, aber da wir da letztes Jahr schon drüber gesprochen haben, damals war eigentlich auch so die Idee, dass Nuxt 4 letztes Jahr zumindest rauskommen sollten, könnte, wollen, würde. Jetzt sind wir doch im Juli 2025 gelandet und da ist halt einiges passiert. Die Idee, wie gesagt, mit diesem Einjahreszyklus war so ein bisschen, okay, wie gesagt, wir wollten das ein bisschen gering halten und nach wie vor war die Idee, wir wollen halt eine Migration, die für die Leute angenehm ist und wo die Leute jetzt nicht die Angst vorhaben, vor allem dann nicht bei den zukünftigen 5, 6 etc. Aber es gab halt einen großen Roadblock sozusagen, weil wir hatten eben verschiedene Breaking Changes schon eingearbeitet, bestimmte Sachen gesprochen, auch viel mit der Community gearbeitet. Zum Beispiel gibt es eine neue Ordnerstruktur und da haben wir auch die Community gefragt, so was sie davon hält, was bestimmte Ordnerbenennungen, auch wenn man die ändern kann, weil es ja alles konfigurierbar angeht, was es für Vorschläge gibt. Genau, aber der größte Blocker, dass wir gesagt haben, okay, Nuxt Version 4 soll nur rauskommen, wenn Nitro, also die Server Engine, die ja auch Analog, Solid Start, 10-Stack Start noch powert und irgendwann noch eine bessere Vite-Integration haben würde, aber das ist noch ein anderes Thema, dass die halt in der Version 3 rauskommt. Also dass wir sagen, okay, wir wollen ja ungern, dass wir jetzt Nuxt 4 released und dann übermorgen kommt Nitro Version 3 raus und dann müssen wir es wieder integrieren und dann gibt es wieder Breaking Changes und dann, das wäre alles schwierig. Das war so ein bisschen der Roadblocker. Problem ist halt, für die Leute, die sich in der Richtung interessieren und da geguckt haben, wissen sicher schon, Nitro Version 3 ist immer noch nicht draußen. Das hat sich also alles verzögert. So die Einschätzung bezüglich Deadlines ist immer schwierig, gerade auch bei Open Source, weil das ja nun noch mal anders ist als irgendwie ein Produkt und gerade irgendwie eine Art Server Engine oder Server Toolkit, was so viele Sachen zusammenhält und dann wieder mit bestimmten Webstandards irgendwie passen muss und Kompatibilität und auch so viele, ich sag mal, unterschiedliche Parteien hat, also unterschiedliche Frameworks, die natürlich darauf bauen, da ist es schwierig, da natürlich ein Release-Datum festzusetzen Und das wurde entsprechend mehrfach verschoben. Wie gesagt, es gibt jetzt von den darunterliegenden Libraries schon Betas und Co., aber Nitro Version 3 ist immer noch nicht raus zum Zeitpunkt des Recordings. Vielleicht mittlerweile, wenn ihr das hört, ist das schon draußen, da ist alles super. Aber eventuell haben wir uns halt dann dafür entschlossen, Nuxt 4 ohne die neue Server-Engine zu releasen und einfach mit den Breaking-Changes, die wir eh schon hatten, das Ganze auf den Weg zu bringen. Die Entscheidung kam natürlich im Team, aber wo die so ein bisschen die Origin-Story sozusagen war, als ich mit Daniel Rowe, mit dem Teamlead von Nuxt, waren in den USA zu der Konferenz, waren dann entspannt Mittagessen und dann haben wir eben genauso einen Witz gemacht, wann kommt denn Nuxt 4 und so weiter. Und dann habe ich einfach rumgewitzelt gesagt, lasst es doch einfach irgendwie demnächst releasen, so whatever. Und alles lustig, und dann haben wir aber uns ernsthaft Gedanken drüber gemacht, gesagt, okay, eigentlich, wir haben genug Breaking Changes. Es gibt ja Leute, die haben schon geupgradet mit dieser Compatibility-Version. Denen jetzt nochmal einen ganzen Satz andere Breaking Changes mit drauf zu liefern, wäre ja auch nicht so wirklich, das würde nicht wirklich belohnen, soll eher sagen, hier, viel Spaß nochmal. Und an sich wissen wir halt immer noch nicht, wann Nitro rauskommt. Und das haben wir halt im Team besprochen und nach ein paar Diskussionen gesagt, okay, an sich, Leute testen es schon, Leute nutzen es schon, lasst es rausbringen. Und dafür aber diesen Einjahresplan ein bisschen aufgeben, dass wir sagen, okay, wenn Nitro Version 3 rauskommt, wollen wir halt eine schnellere Major Version rausbringen. Aber zum einen der Vorteil, Leute können jetzt entspannt upgraden, haben das Semantic Versioning auch wieder sicher, auch gerade größere Projekte, die vielleicht nicht sagen, ich nutze hier Future Flags und gucke mir das Step by Step an, sondern ich habe jetzt etwas größere Migration. Wir können einmal zeigen, dass wir das können, sagen, wir schreiben Migrationsguide, es gibt Codebots etc. etc. Das hat auch alles recht gut funktioniert. Leute haben geupgradet und das war von irgendwie 15 Minuten bis für ein paar Tage, also auch für größere Applikationen, so ein paar Tage voll in Ordnung. Und vor allem mit verschiedenen Modulen und Layers etc. etc. Ja, und jetzt haben wir gesagt, okay, alles klar, wenn Nitro Version 3 rauskommt, weil wir es integrieren, auch da wieder als experimentelle Flag, wenn es möglich ist, Breaking Changes im Framework, wenn möglich, verarbeiten, sodass es für die Nutzer so wenig wie möglich gibt. Und dann in der Zukunft Nitro Version 5, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, hängt dann wieder ein bisschen von Nitro ab, das Ganze rausbringen. Aber das Ziel ist vor allem auch mit dem Punkt zu sagen, wir entkoppeln uns so ein bisschen von, wir warten auf Dependencies, weil das führt uns auch immer so zum Problem, wie wir es jetzt hatten mit Delays, die für den durchschnittlichen Nuxt-User, der jetzt auch nicht so krass drinsteckt, auch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar sind. Und solange wir es halt verarbeiten können und das trotzdem zu einer guten Erfahrung machen können, denke ich, ist das eine recht gute Entscheidung.
Eigentlich zahlt das ja ein oder spricht das ja wirklich für den ursprünglichen Plan auch, wirklich einmal im Jahr ein Release zu machen und das durchzuziehen, weil, vielleicht, wenn man dabei geblieben wäre, dann wäre Nitro dann eben zur Version 5 rausgekommen.
Genau.
Nee, also es ist eigentlich ein guter Plan, das so zu machen, ja.
Wir wollten halt da jetzt wirklich sicherstellen, dass man eben da auch jetzt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir machen uns wirklich los von allen externen Abhängigkeiten. Natürlich ist das nicht ganz so trivial, wenn jetzt größere Sachen mal rauskommen, aber so von allem, was vorhersehbar ist, zum Beispiel Veed ist auch so ein Kandidat, dann haben wir jetzt zweimal schon gebumpt von 5 auf 6, von 6 auf 7, weil die Breaking Changes sich in Grenzen gehalten haben, beziehungsweise, dass wir das halt im Framework entsprechend abdecken konnten. Und das ist halt natürlich sehr dankbar. Genau, und jetzt wollen wir natürlich den Jahresplan fortsetzen mit eben der einzigen Einschränkung. Nuxt Version 5 mit Nitro Version 3 dann könnte ein bisschen eher kommen. Sollte, was ich nicht glaube, aber was da theoretisch möglich ist, Nitro nochmal ein Jahr länger dauern, dann releasen wir halt natürlich 5 auch wieder mit Breaking Changes vorher. Aber davon wollen wir natürlich jetzt nicht ausgehen.
Was bedeutet denn die Umstellung oder das Breaking Change, die Major Update Release von Nitro dann für Nuxt? Also warum wäre das auch für Nuxt Breaking Change, beziehungsweise was müsste ich denn als Userin von Nuxt.js umstellen?
Das kommt ein bisschen darauf an, welche Teile man von Nuxt natürlich nutzt. Breaking Changes erstmal, Nitro kann man ja auch standalone nutzen, also statt zum Beispiel einem Express, einem Fastify, einem Hono etc. Und Nitro ist natürlich verantwortlich für serverseitige Middleware, API-Routen, aber auch das Bauen und das Deployen. Also was sehr viele Leute schätzen, dass man halt zu, was weiß ich, Netlify, Vercel, Cloudflare Worker, deinem eigenen VPS und Co., dass man das Ganze bauen kann, dann haben bestimmte Presets und all das regelt Nitro, sowohl auch weitere Integrationen. Teilweise sind dann Sachen, die aktuell noch experimentell sind, die dann vielleicht auf Standard geschalten werden. Teilweise gibt es dann nochmal Breaking Changes. Die Libraries, die darunter liegen, auch für sowas wie eine KV-Storage-Anbindung, auch wieder mit allen möglichen Treibern und Plattformen, die von Nitro unter unterliegenden Paketen bereitgestellt werden, die werden dann halt alle Step-by-Step geupdatet, dass man sagt, okay, da hatten die Libraries neue Versionen, die werden eingebunden und dann, je nachdem, was man nutzt, könnte es Breaking Changes geben. Zu den genauen Details, da ja noch keine Version oder keine Alpha auch von Nitro Version 3 raus ist, ist schwer zu sagen, was da genau noch drauf zukommt. Wichtig ist, der Hauptteil von, ich sag mal, wo man seine View-Komponenten schreibt, alles, wo die Nuxt-App wirklich initialisiert ist, das dürfte eigentlich so bleiben, wie es ist. Das ist dann also wirklich API-Endpunkte, Server-Middleware, vielleicht noch ein bisschen Konfiguration, wo es dann eher Breaking-Changes geben könnte.
Ich finde es aber auch generell, wie du, ich meine, ich kann es nur unterstützen, alles, was du erzählt hast, dass man sich da loskoppelt. Ich kenne das selber. Ich glaube, das habe ich bei der Voice Hero Episode dann auch gesagt, weil es mich so sehr daran erinnert. Ich mache gerne mal die Demos quasi fürs Frontend, aber im Frontend demot ja man auch das Backend. Und manchmal würde ich so gerne so Work in Progress zeigen, woran man gerade dran arbeitet. Und das fällt einem immer, jedes Mal, sofort auf die Füße mit A. Das Icon schaut komisch aus. Ja, es ist Work in Progress. Und B, dann hockt man nächste Woche da oder bei der nächsten Iteration Cycle, ach mein Gott, wie es auch immer heißt, Sprint, und sagt, also ich demo jetzt das nochmal, was ich letztes Mal schon gedemot habe, aber diesmal ist live. Und sowas, wie gesagt, sowas fällt einem dann auch immer so ein bisschen auf die Füße. Und das mit Abhängigkeiten, es gibt ja auch so im kleinen Format so Design, Backend, Frontend, dass man sagt, ja, im Frontend, ich habe das am Freitag fertig, aber dann stellt sich heraus, am Mittwoch wird nochmal das Design geändert und am Donnerstag muss der Backend-API-Endpunkt geupdatet werden, weil da was gerefactored werde. Und ich mag das immer gar nicht, wenn dann gerade vom Management von oben her das so ausschaut, als würden sich hier die Departments und die Gewerke nicht so gut untereinander miteinander kommunizieren können. Aber man will das ja komplett auch fördern. Also ich würde das immer gerne fördern, dass das Backend das doch mal refactoren kann, wenn es das für notwendig hält. Das ist im Frontend immer so einfach zu sagen, weil es meistens keine weitere Abhängigkeit gibt. Deswegen kann man mal immer so ein schnelles Refactoring damit reinschnödeln. Und natürlich will man ja auch, dass sich das Design updaten kann, wenn es da nochmal Verbesserungen gab. Und genauso sehe ich das hier auch so ein bisschen. Ich will eigentlich auch gar nicht, dass das jetzt so klingt, als, oh Mann, Nitro, wann kommst du denn jetzt endlich raus? Sondern alles dauert so lange, wie es dauert und dann ist es gut. Und vielleicht ist es auch für Nitro ganz gut, dass da mal der Druck raus ist, oh, Nux wartet auf mich. Ich habe auch fast ein Gefühl, ach, wahrscheinlich Nux 4 ist jetzt da und nächste Woche, wenn es aufhört.
Aber ja, es ist sehr gut so. Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Also auch Puya, der ja viel bei Angels macht und natürlich Nitro und die darunterliegenden Libraries. Ich glaube, das hilft dann auch einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass das vorgestern fertig wird, weil wie gesagt, eigentlich ursprünglich war es ja vor letztes Jahr und das ist natürlich trotzdem Druck, egal ob man es jetzt selber macht oder auch von außen hin, weil Leute warten ja nun mal. Dann ist es vielleicht auch ganz gut zu sagen, gut, man hat es dir entkoppelt. Man kann jetzt zu den entsprechenden Rhythmus gehen. Auf der anderen Seite ist es auch nochmal ein Push zu sagen, okay, man entkoppelt das, aber guck mal hier von H3, so dem HTTP-Framework, darunter liegen, gibt es schon mal eine Beta, jetzt auch die zweite, heißt da in die Richtung, ist es glaube ich in beiden Richtungen, zum einen weniger Druck und zum anderen nochmal Motivation sagen, jetzt aber erst recht, let's go, test it und dann kriegen wir es schnell hin.
Dann von Nitro ganz abgesehen, bei Nuxt 4, du hast vorhin gemeint, so Änderungen sind so die Ordnerstruktur und vielleicht die Default-Ordnernamen, magst du damals darauf nochmal genau eingehen?
Genau, also wichtig bei allen Releases eigentlich, Leute fragen mal, was gibt's denn für tolle Features? So, jetzt Nuxt 4 oder es ist so ein bisschen wie das, keine Ahnung, das neue Telefon XY kommt raus, ne? Dann, was kann denn das alles Cooles? Also bei Hardware ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber bei Software, gerade nach Semantic Versioning, wäre es eigentlich ganz, ganz gut, wenn man so aus Marketing-Sicht vielleicht nicht so auf dieses 4, auf wo es jeder macht, ne, so drauf eingeht, ja, neue Version, krass. Und dann guckt man sich so an, was gibt's für neue Features und dann stellt man fest.
Liquid Glass.
Da ist kein Liquid Glass, zum Glück. Ein lustiger April-Scherz allerdings. Mal gucken. Und man guckt sich so die Features an von Nuxt 4 und merkt halt so, es gibt halt nichts Neues. Weil es ist halt nicht die Zeit für Features. Die Zeit für Features sind meiner Version. Das einzige, also das halbwegs neue Feature wäre halt, okay, die neue Ordnerstruktur, wo die Idee ist, am Anfang, beziehungsweise mit Nuxt 3 hat man im Projekt Root selber, wenn man keinen Source-Ordner festlegt, oder anders, selbst wenn man einen Source-Ordner festlegt, hat man einen Source-Ordner und dann alles da drin. Also seine Komponenten, seine Seiten, seine Assets und auch den Server-Teil mit Nitro. Ohne Source-Folder fährt er dieser Source-Teil weg und dann hat man das alles Top-Level mit der Package-JSON, mit der Nuxt-Config etc. Das hat allerdings zu zwei Problemen geführt, vielleicht sogar drei, wenn man genau hinguckt. Zum einen das Problem mit dem Watchen von Dateien. Also wenn ich sage, okay, ich möchte entsprechend einen Ordner watchen für Changes, so für Hot Module Reload und Co., dann kann ich nicht sagen, nimm mal diese Unterordner raus, sondern ich muss immer die ganzen Ordner mir anschauen. Bedeutet also, wenn ich das jetzt für meinen Source-Ordner mache oder auch für den Project-Root, naja, wir haben dann die Node-Modules, die halt alle mit angeschaut werden. Das heißt also, gerade auf Windows waren das im Development vor allem große Probleme, dass dann Sachen länger gedauert haben etc. Das war also ein Punkt, wo man sagt, okay, wie kann man das besser lösen? Ein zweiter Punkt ist TypeScript, weil auf der, ich sag mal, der Nitro-Seite, also in diesem Server-Ordner, hat man natürlich keine View-Komponenten zur Verfügung, keine Composables, die nur in Vue und Nuxt gehen, keinen Pinya-Store, also kein State-Management, weil das ist ja alles serverseitig, bevor die Nuxt-Applikation, sagen der Nuxt-Teil überhaupt startet. Das ist sozusagen alles davor. Was ja super ist, ich kann zum Beispiel sagen, hier, ich gebe eine Antwort zurück wie einen Fehler, bevor ich den gesamten Aufwand mache, eine Seite serverseitig zu rendern. Das Problem ist, wie gesagt, wenn man das Ganze schreibt, TypeScript-Support zu sagen, okay, hier, ich kenne da dieses, was weiß ich, Use-Irgendwas-Store von Pinya, kann man da aber nicht nutzen. Da gibt's also dann viele Leute, gerade Leute, die diese Trennschärfe von den Konzepten nicht kennen, die dann in diese Falle gehen und sagen, ja, ich kann doch einfach das hier nutzen und dann ist das kaputt und das geht das Framework nicht. Also das entsprechend aufzuteilen. Und das dritte ist tatsächlich diese Trennschärfe, von dem ich gerade geredet habe, einfach zu sagen, okay, es gibt den Teil von sozusagen Nuxt und Vue, wenn die Nuxt-Instanz da ist, wenn ich meine Vue-Komponenten habe, ein Teil ist serverseitig, da wenn Server-Side-Rendering an ist und ein Teil ist dann einfach auf dem Client. Und dann gibt's halt eben den pure Nitro-Teil sozusagen, und der ist halt in diesem Server-Folder. Und dann braucht man noch was, die Idee ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, wenn man nämlich sagt, man hat dann diese Aufteilung zwischen den Nuxt, ein View-Teil sozusagen, da haben wir dann einen App-Ordner für, der ist neu, der macht die Community gefragt. Dann haben wir den, da liegen halt alle Sachen drin, außer die Sachen, die global gelten. Und den Server-Teil, das ist sozusagen der Server-Folder, da liegen alle serverseitigen Sachen drin, wie gesagt, nur Nitro. Da hat man noch das Problem, was mache ich jetzt mit Sachen wie Typen, die für beide Seiten gelten sollten. Was ist mit zum Beispiel Schemas für Valibot, für Sort, für was auch immer, für eine Validation Library? Die sollte ich ja eigentlich auch auf beiden Seiten haben. Und da, wenn man halt in der Struktur arbeitet, war zumindest bei mir der Fall, dass ich immer einen Shared-Ordner erstellt habe, um zu sagen, hier sind Teile, die geshared werden. Und das ist dann als Konvention noch mit übernommen worden. Heißt, jetzt gibt's also Top-Level, effektiv App, Server und Shared. Und dann haben wir da dann eben alle kontextlosen Sachen drin, dieser Typen, Utilities, die vielleicht komplett unabhängig sind, ob ihr auf dem Server oder auch mit Nuxt im View-Kontext laufen lässt. Genau, das sind so die Standardordner. Da hat man noch so Sachen wie einen Public-Ordner, wo einfach nur Assets reinkommen, die auf den Domain-Root gemappt werden, also aus den Robots.txt zum Beispiel, ein Fav-Icon etc. Und noch andere weitere Ordner wie einen Modules-Ordner, wo dann eigene Nuxt-Module für die App, die man vielleicht nicht groß published, sondern einfach nur in der App hat, reinentwickelt. Also alles, was so ein bisschen globaler gilt und nicht in nur Nitro und serverseitig oder wenn die Nuxt-Instanz da ist oder kontextlos kategorisiert werden kann. Das ist so die größte Änderung für die Ordnerstruktur. Genau bei diesem Namen mit App haben wir uns ein bisschen schwer getan, weil, naja, naming things is hard, wie wir alle wissen. Und wir hatten alles mögliche überlegt von Web, aber dann, naja, Server ist ja auch so ein bisschen Web. Und ja, Source, aber Source ist ja nicht richtig, weil Server ist ja auch Source. Und wir sind dann bei App geblieben. Dann
Client. In Next, aber Nuxt 5 dann Client.
Das Problem ist mit Client, dass alles, was da drin ist, ja auch serverseitig gerendert werden kann. Deswegen ist es halt auch nicht nur Client. Das hat mir auch was belegt mit, naja, eigentlich würde das schon Sinn machen und dann kommt Server-Side-Rendering und dann ist es so, ja, warum, dann muss ich jetzt meine Server-Side-Rendering-Sachen in den Server-Folder packen? Es ist schwierig.
Mhm.
Ja. Hat mir lange Diskussionen, aber ich glaube, mit App kommen Leute klar.
Ja, genau.
Und das Schöne ist aber auch da, das ist auch wieder eine Strategie, die wir ganz gerne an den Mann bringen wollten und an die Frau, dass diese neue Ordnerstruktur kein Muss ist. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, ich upgrade mein Projekt und ich habe noch keine neue Ordnerstruktur, kann man einfach checken, habe ich einen App-Folder oder nicht, dann wird hier einfach die alte weiter supported. Da ist aktuell, der PR wird dann schon gemerged sein, wenn die Episode erscheint, noch ein PR draußen, der dann das Ganze strikt macht und sagt, okay, ich habe eine Einstellung, da muss jetzt immer die neue Ordnerstruktur mit erfolgen, weil irgendwann will man die natürlich ganz gerne ablösen. Ob das jetzt nach 5 passiert oder 6, wird sich zeigen, ne? Aktuell ist einfach der Punkt, das ist die neue Struktur, übernehmen sie gern. Und das ist, glaube ich, so die größte Änderung für Projekte generell, was einfach fast alle Files betrifft. Und das ist so das, was man auch am ehesten als Feature klassifizieren kann, aber das bringt jetzt keine neuen Funktionalitäten in dem Sinne, eher mehr Restriktionen,
und halt Sicherheit, zum Beispiel, dass man halt eben noch einen Shared-Ordner oder einen Server-Ordner eben keinen View-Stuff benutzt.
Ungefähr wie ihr so jetzt zum Plan habt, einmal im Jahr eine neue Nuxt-Version rauszubringen. Und so oft verwende ich Nuxt, so ungefähr einmal im Jahr. Und jedes Mal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen anders als vorher. Und ich habe zum Beispiel ganz früh mit Nuxt gestartet. Und das war es zu einem Zeitpunkt, das war quasi wie Vue.js, aber es gab jetzt einen Folder Pages und der hat automatisch den Router gemacht. Und das fand ich auch super. Und ich habe auch ganz oft wirklich Nuxt.js verwendet, gar nicht, weil ich jetzt den Server haben wollte, sondern einfach, weil ich das Feature so cool fand, den Vue-Router selber nicht mehr schreiben zu müssen. Und während du jetzt gesprochen hast über den App-Folder und Shared-Folder, ich bin da mitgekommen, weil ich jetzt dieses Jahr dann eben auch einen Nuxt.js habe. Ah, es gibt jetzt den Folder und den Folder. Ja, klar, macht Sinn. Deswegen habe ich das jetzt noch so verstanden. Aber hast du einen Einblick darin, ob die aktuelle Community oder die User, Userinnen von Nuxt eher Bestandskunden sind oder Neudazukommlinge? Und das jetzt eben verbunden mit der Frage, denkst du, dass der Einstieg in Nuxt mittlerweile schwieriger wird? Weil ganz unabhängig, ob von Nuxt 4 und da jetzt Breaking Changes, aber weil es einfach mehr Features gibt als zu dem Zeitpunkt, als Nuxt generell mal rauskam?
Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wir haben immer noch Zuwachs an neuen Nutzern tatsächlich. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die sagen, wir haben so Nuxt-Applikationen, auch da ich dann noch ein bisschen Consulting nebenbei mache, kenne ich natürlich viele Firmen, die sagen, ja, das ist halt, keine Ahnung, Nuxt 1 teilweise. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, okay, ich habe davon gehört, so Hauptentwickler hat ein bisschen rumgetestet, wir wollten irgendeine Version von einem uralten, was weiß ich, Turbo-Pascal-Projekt porten, was auch immer. So, wir wollen ins Web gehen, weil läuft dann überall, haben wir keine Probleme mit, so nach dem Motto. Und dann wurde halt geguckt und sich entsprechend für Nuxt.js entschieden. Also, und natürlich auch, gibt Leute, die wechseln natürlich Jobs und sagen, okay, jetzt mache ich Nuxt.js und finde das eigentlich ganz cool. Also, da hatte ich mich sowohl auf Meetups und Konferenzen, als natürlich auch online im Discord unterhalten. Und das ist echt eine gute Mischung. Also, natürlich schätze ich sagen, wir sind 50-50 sind oder 80-20 oder whatever, aber es gibt auf jeden Fall Leute aus beiden Camps, von den Nutzern seit Version 1, das ist ja irgendwie 2016, das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, Vue ist ja mittlerweile auch 11 Jahre alt, bis hin zu jetzt, okay, Nuxt 3 oder jetzt gerade Umbruch zu Nuxt 4 oder zum Beispiel, reden wir nachher noch drüber, mit der Akquise von Nuxt Labs, davon gehört, es ist auf dem Radar, mal ausgetestet, finde ich eigentlich ganz cool, lass mal nutzen. Also vielleicht für ein Side-Project. Also das ist ganz unterschiedlich. Und der Einstieg, ich glaube, das ist schwierig generell, weil der Einstieg in Webentwicklung generell ist, glaube ich, schwieriger geworden, was einfach daran liegt, dass man einfach so viele Sachen wissen muss. So, wenn ich überlege, okay, damals, als ich aus der PHP und Laravel-Welt so ein bisschen in die Webentwicklung, Freund der Webentwicklung gestolpert bin, war auch so, okay, du hast irgendwie deinen Laravel-Mix gehabt, hieß es damals, was einfach nur sagt, okay, ich bin eine Webpack-Abstraktion und dann musst du halt ein bisschen JavaScript können, einfach sogar nur jQuery, so ein bisschen, that's it. Aber heute ist ja, okay, du nimmst ein Framework, du musst irgendwie noch TypeScript lernen, du hast richtig, ja, du solltest im besten Fall auch die Fundamentals können, dann gibt es verschiedene Konzepte und je nachdem, ob du sagst, du setzt dein eigenes Projekt auf oder du kommst vielleicht noch ein größeres Projekt, ist dann, was ist mit so Sachen wie, keine Ahnung, Monorepo-Support und genau, Server-Side-Rendering muss man noch verstehen und dies und das und man kommt irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste. Und auch die Toolchains, auch da haben wir in der Void Zero Episode oder Rotan Episode, weil beides mit gecovert, extrem viel geredet, dass es halt einfach super komplex ist. Aber allein, wenn man sagt, okay, Framework plus TypeScript, wenn man wenig Programmiererfahrung hat, ist das auch schon mal ein großer Schritt. Deswegen, ich glaube, abgesehen von der generellen Sache, dass es irgendwie einfacher wird mit Webentwicklung, weil wir haben halt besseres Tooling, Frameworks verbessern sich und konvergieren so ein bisschen, werden schneller, aber es wird halt auch komplexer, ist es, glaube ich, für Nuxt einfacher geworden. Das liegt zum einen daran, es gibt mehr Inhalte, also sowohl die Dokumentation wurde natürlich noch und noch verbessert, als auch es gibt Inhalte, die das Ganze in einem, keine Ahnung, 12-Stunden-Kurs zum Beispiel, hat ja CJ, Coding Garden, der auch bei Syntax FM mit dabei, der hat zum Beispiel einfach in irgendwie 11 Stunden 30 Video gedroppt, wo er halt eine, ich glaube, Reiselog-Applikation baut, einfach in Vue Nuxt, so, let's go. Das sind so halt Inhalte, die ich glaube, in anderen Ökosystemen natürlich, zum Beispiel React, wo es einfach mehr Leute gab, doch eher noch vorhanden sind, weil man natürlich auch die Beginner anspricht, die sagt, ja, ich muss React lernen. Und so die kleineren, in Anführungsstrichen kleineren Ökosysteme, die haben da ganz gut eigentlich nachgezogen. Deswegen, ich würde behaupten, es ist definitiv einfacher geworden, weil es mehr Inhalte gibt. Für Leute, die sich halt dazu interessieren, sowohl mit der Doku,
als auch einfach mit kostenlosen Angeboten rundherum. Und von der Funktionalität her, ich weiß noch in NAX 2 zum Beispiel, wenn du sagst, du erstellst deine NAX-Applikation, wurdest du erstmal so ein paar Fragen gefragt. Wie es man kennt, so in der Konsole, du hast einen Wizard und dann wird gefragt, bist du Linting, bist du dies, bist du das. Damals war das schon recht überfordernd für Neulinge, die sagen, ja, ich kenne halt keine Component Library und wenn ich hier was Falsches auswähle, dann kann ich das vielleicht nicht wieder machen, dann muss ich das wieder neu scaffolden und dann habe ich eigentlich doch keine Lust mehr. Das zum Beispiel ist auch weggefallen. Also es gibt seit, nicht direkt seit NAX 4, aber seit NAX 3, whatever, ein neues CLI. Also wir hatten in NAX 2, war es der lange Wizard, in NAX 3 haben wir gesagt, wir machen es nur noch plain. Jetzt haben wir so einen Mix, dass man sagt, okay, wird halt gefragt, Name des Projekts, willst du eine Git-Repo anlegen, weil das halt typisch ist. Und dann möchtest du offizielle Module installieren, sowas wie NuxFonts, NuxScripts, ESLint etc. Einfach, um so ein bisschen eine Basic-Situation zu haben. Aber es wird auch gleich gesagt, kannst du auch später machen. Kannst einfach Enter drücken und loslegen. Und ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die den Einstieg einfacher machen. Es gab so auch Leute, die sagen, oh ja, weil alle Ordner nicht da sind, muss ich jetzt die Doku lesen und muss erst mal gucken, was jeder Ordner macht. Wo ich dann sage, ja, aber wenn alle Ordner da sind, dann wissen die Leute meistens nicht, was sie machen sollen, so überforderungsmäßig. Was ist denn da los? Es gibt halt die zwei Seiten. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden mit dem Wizard dazu. Insofern ist es, abgesehen von der generellen Komplexität, würde ich sagen, schon einfacher geworden.
Das klingt doch ganz gut. Genau, das war eben so der Punkt. Nicht, dass man dann jetzt plötzlich gibt's die App-Folder und einen Shared-Folder und ich stehe erstmal da und will nur anfangen, was ist das Shared-Folder, wenn man vielleicht noch gar keinen Shared-Folder braucht. Denn ich würde jetzt auf zwei Sachen kurz eingehen. Einmal das Abuse-spezifische. Sind die Versionen mit mehr Features jetzt leichter zum Start oder nicht eingehen? Und dann zu dem, was du gesagt hast mit dem aktuellen Zustand von der Webwelt, den kann man ja mal schnell abhandeln. Aber auf die Vue-Situation, weil bei Vue 2 auf Vue 3 und jetzt auch ignorierend, wie gravierend bei dem Versionsupdate die Breaking Changes waren, hatten alle so ein bisschen Vue-Senior-mäßigen Leute schon auch das Gefühl, jetzt wird es ein bisschen schwerer, Vue JS jüngeren oder unerfahrenen EntwicklerInnen beizubringen, weil man plötzlich erklären muss, also das ist die Options API, die kannst du so schreiben, die hatte dann aber diese Probleme, eigentlich ging technisch gesehen doch alles, aber dann war es halt ein bisschen doof zu schreiben und dann hatte man ganz viele Code-Review-Diskussionen, dass man jetzt hier nicht so ganz dry ist und sollte man das nicht dann besser auslagern. Deswegen gibt es die Composition API. By the way, ich liebe die Composition API. Ich würde nichts lieber machen, als nur ausschließlich diese Composition API im Script Setup Language TypeScript Mode zu verwenden. Aber es ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Und das ist jetzt die Composition API und die schreibst du so. Aber du kannst auch das Script Setup Shorthand Dings hier benutzen. Dann ist es nämlich nochmal cooler. Also muss ich jetzt plötzlich alles auf drei Versionen beibringen. Und dann muss ich irgendwie anfangen, vielleicht Style Guides zu schreiben für, also wir sind halt hier Firma XY. Wir haben halt nur mal in Vue.js 2 angefangen. Ja, wahrscheinlich sind wir mittlerweile auf Vue 3, aber wir haben halt noch ganz viel Options API drinnen. Und deswegen würden wir gerne Options API weiterhin verwenden, auch in den Vue 3 Komponenten, damit halt die Codebase konsistenter ist. Und da, deswegen glaube ich, dass halt Vue 2 auf Vue 3 einfach komplexer geworden ist und so ein bisschen nicht mehr dieses typische Vue.js ist das Framework, das ganz einfach ist, damit zu starten, aber gleichzeitig halt auch modular ist und deswegen kannst du es super erweitern. Ich glaube aber dennoch, gleich ist mein Monolog zu Ende, ich glaube dennoch, dass es ein sehr wichtiger Schritt war, weil es ist ein bisschen, fast vielleicht halt auf Vue da ein bisschen zu Svelte und React bei Bereichen aufgeholt, die React und Svelte vielleicht so ein bisschen, eigentlich vor allem Svelte, glaube ich, einfach besser gemacht haben, nämlich dass die Syntax einfach ein bisschen kürzer war und weniger von diesem Boilerplate-Code von Computed, Data, etc. so drin hatte. Und da deswegen kam jetzt gerade die Frage, ist es vielleicht bei NAX auch so, dass ich jetzt auch neue Versionen, die inkludiert jetzt alle Änderungen, die es von NAX 3 über NAX 3.3, NAX 3.5 gab, und es ist jetzt komplexer dafür Neuanfänger geworden, muss ich jetzt auch Sachen erklären, wie du kannst es so machen, oder so, oder so, oder so.
Ja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall und ich glaube, so mit der Composition API hat man so ein bisschen das Problem gehabt, was aber auch andere Frameworks haben, so React mit Class Components, Angular mit, ja, etc. Also das ist ja nichts Neues zwingend, dass man sagt, okay, selbst Svelte, ne, das heißt, okay, der Svelte-Compiler, der kann halt genauso die alte Version, wie man Svelte schreibt, und wie man es jetzt macht, mit Runes abdecken. Das ist ja also schon ein Teil des Framework-Zyklus, wenn man sagt, okay, da ändern sich halt APIs, weil es angepasst wird. Der ursprüngliche Gedanke für die Composition API tatsächlich, natürlich das Thema, ne, Logic Share und Co., dieses magische Dis-Punkt, was Leute natürlich zum einen mögen, weil es einfach ist, zum anderen aber auch, weil es total chaotisch ist, weil man eben das nicht so einfach inferieren kann. Aber vor allem der TypeScript-Support, ne, der mit Options API ja echt nicht gut war, das waren so die Punkte, weshalb man das geändert hat. Genau, man kann es halt beides noch nutzen, was super ist, weil ich kenne viele Leute, die sagen, ich bin jetzt kein hauptsächlich Frontend-Entwickler, aber ich nehme Vue.js, weil es einfach ist und weil ich mir keine Gedanken machen muss. Meine Computed kommen in Computed, mein State kommt in Data, meine Props kommen in Props. So, ich muss mir halt keine Gedanken über Architektur in dem Sinne machen. Es ist halt, ich habe nur Komponente, ich weiß, wo Sachen hingehören. Das nimmt mir halt sehr viel Arbeit ab. Anstatt jetzt, wie gesagt, überlegen, okay, jetzt muss ich schauen in so einer großen Setup-Funktion, einfach ein Script-Setup, was man auch nicht ohne dieses Setup und die Compiler-Magic dazu nutzen sollte, weil sonst ist es eher Pain. Und es hat viele Leute abgeschreckt tatsächlich. Evan hat gemeint, so Script-Setup, also die Composition API, Setup-Funktion ohne Script-Setup war wahrscheinlich der größte Fehler von Vue 3. Ich auch dachte, das ist spannend. Das sind natürlich Situationen, wo man sagt, ich habe deutlich mehr Freiheiten. Ich kann jetzt Sachen wie in JavaScript und TypeScript schreiben. Das ist aber so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, es geht dann nicht mehr zwingend darum, bin ich jetzt gut in Vue.js oder einem anderen Framework, sondern bin ich ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, guter JavaScript, TypeScript, wie auch immer, Entwickler. Also kann ich, wie baue ich Code generell auf? Weil jetzt mittlerweile ist so, ja, ich kann halt Funktionen schreiben, die rufen andere Funktionen auf und das kann ich alles teilen. Und jetzt ist man so ein bisschen wie, das sage ich ganz oft in Workshops auch, wie würdet ihr es denn normalen TypeScript und JavaScript machen? Macht es doch jetzt genauso, nur halt mit dem Punkt, ah ja, hier mit Reaktivität ist das halt ein kleines bisschen anders. Aber die Idee mit, ich möchte Code kolokieren, der halt zu ähnlichen Themen gehört. Also das passt halt perfekt rein. Aber natürlich, jetzt mit zwei APIs seit Vue 3, wenn man jetzt sagt, zweieinhalb mit dem ohne Script-Setup, was ich keinem empfehlen würde, wäre das noch drin hat, definitiv upgraded auf Script-Setup, das ist das Beste, was euch passieren kann. Oder vielleicht das Mixen davon, weil ohne diesen Setup-Tag, dann hat man nur die Setup-Funktionen in den Components, da habe ich auch schon wilde Sachen gesehen. Ich glaube, das Einfachste, was man wirklich machen kann, ist zu sagen, ab hier an neue Komponenten in Composition API, die alten, wenn man die eh anfasst, kann man gucken, ob man sie migrieren möchte, aber es passiert auch nichts, wenn man sie so lässt. Es ist halt alles backwards compatible, das ist halt das Schöne wenigstens. Und was das aber zur Komplexität beiträgt, ist schon richtig. Ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie Leuten Vue beibringe, bringe ich denen trotzdem die Options API bei, weil es gibt unglaublich viel Inhalt, der ist noch eine Options API. Es ist einfacher zu verstehen am Anfang, zu sagen, ja, okay, ich packe meine Sachen dies dorthin, kein Ding. Und die Brücke zur Composition API, wenn ich jetzt gar kein Framework kenne, ist halt auch super einfach gemacht. Man sagt, okay, hier, das funktioniert so ein bisschen wie Data, also Reactive, da haben wir noch eine andere Art und Weise, reaktive Referenzen darzustellen, dies, das, mit so ein paar bekannten Konzepten. Also, ja, ich glaube auch, der Lernpfad für andere sagen, ich spring gleich in die Composition API rein, kein Problem, geht genauso. Ich gehe ja so ein bisschen den Extraweg, weil dann sich sonst Leute eben wundern, was ist dies, das. Das wird sich vielleicht auch ein bisschen ausbügeln, weil ich glaube, heutzutage redet auch keiner über React Class Components oder irgendwie ein altes Angular-Format oder die uralten, was heißt uralt, die älteren Svelte-Formate, so Svelte 3 und Co. Das glaube ich, wird wieder besser mit der Zeit. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an der Zufriedenheit, so in Umfragen wie State of JS und Co., dass halt Vue wieder an Beliebtheit dazugewonnen hat, weil so ein bisschen der Migrationsschmerz so ein bisschen überwunden wurde, würde ich behaupten.
Zu dem zweiten kleinen Thema, die aktuelle Situation der JavaScript-Welt. Ich werfe jetzt mal eine Frage in den Raum. Wir meinen ja auch, dass es komplex ist, weil man muss sich erstmal entscheiden zwischen React, Vue, Angular, Svelte, Astro,
etc. Bei Astro hast du ja wieder Unterentscheidungen, genau.
Und ich werfe jetzt so die Frage in den Raum und lass sie einfach von einem von euch beantworten, wer auch immer das Mikro zuerst entmutet. Wäre es besser, wenn es einfach nur ein einziges Framework und vielleicht ein einziges Meta-Framework dazu gäbe und man hat halt keine Auswahl mehr?
Schweigen im Walde.
Jein. Also, ich meine, was am besten wäre, so was ich denke 1a wäre, wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, rein aus technischer Perspektive sind das die idealsten Wege. Da geht es nicht darum, wo man sagt, ich mag JSX mehr oder Svelte-Komponenten oder Vue-Komponenten, sondern einfach so ein bisschen jeder, ich sag mal, jedes moderne Framework einigt sich so, hat sich ein bisschen auf Signals geeinigt. Die kommen in die Sprache. Wenn die in der Sprache drin sind, wird es auf jeden Fall einfacher. Ähnlich mit anderen Geschichten, dass jetzt beispielsweise, ich meine, wir haben ja Web-Components. Web-Components sind aber nicht ohne Grund Sachen, die jetzt nicht in, also zum Teil ja schon, aber oft nicht in riesigen Projekten genutzt werden, sondern ein React oder ein Vue oder ein Angular oder ein Svelte etc. Das sind nochmal ganz andere Problempunkte. Ich glaube, da können wir nochmal easy eine Episode mitzufüllen. Und ich glaube, das wurde auch zu Genüge hier und da schon diskutiert. Aber da passiert auch viel. So Themen wie State Management und Templating wurde auch da aufgegriffen, gerade von Leuten, die jetzt für an Lit machen, diesem kleinen Layer über den Webkomponenten. Da glaube ich, wird es recht spannend. Das Problem ist, ja, wenn es nur ein Framework gäbe, kommt irgendjemand immer und sagt, hier, ich finde aber was anderes besser, und es werden sich immer Leute finden, die sagen, ich kann das noch schneller machen, noch ja schöner, besser, verständlicher. Und das ist auf eine andere Weise auch wichtig für Innovationen. Wenn man sagt, okay, man hat nur einen Weg, ja, irgendwann wird schon mal kommen, macht das nächste große Ding oder guckt halt weiter. Also ich glaube, das ist schon relevant. Würde es einfacher, also ich sehe den großen Vorteil darin, dass ich halt jetzt einige Frameworks entsprechend so ein bisschen einigen oder konvergieren, ne? Dass man sagt, okay, wie gesagt, so Signals ist ein großer Punkt. Das Vue jetzt auch mit dem Vapor Mode, der in der letzten Alpha rauskam und der schon ewig besprochen wurde, in eine ähnliche Richtung beim Rendering von Templates geht, wie zum Beispiel ein Solid und ein Svelte, also kein Virtual DOM mehr, sondern einfach darauf signalbasierte feingranulare Reaktivität setzt. Das geht alles in die ähnliche Richtung. Ich glaube, für die Komponenten-Frameworks wird das alles deutlich stärker konvergieren. So React ist da eher das komische Framework, weil das eben nicht in das Reaktivitätsmodell da reinpasst. Und da, gut, jetzt haben sie einen Compiler, aber das ist auch ein anderes Thema. Die setzen eigentlich nicht auf Signals, jeder andere macht es so ein bisschen. Das wird spannend zu sehen, wo das hingeht. Und dann hat man eher die Unterschiede in Meta-Frameworks, aber auch mit zum Beispiel so einer Server-Engine wie Nitro wird das auch weniger relevant. Mit einer Vue zum Beispiel, was ja jedes moderne Framework außer Next.js unter der Haube nutzt, hat man auch ein gewisses Level von Vereinheitlichung. Und dann hat man vielleicht irgendwann wirklich den Punkt, dass man sagt, ja, ich mag halt JSX mehr als Vue-Komponenten, schreibe ich halt, was weiß ich, Preact oder Solid oder Quick oder was auch immer. Oder ich sag halt, ja, ich finde halt die Art und Weise der Angular-Struktur gut, dann nehme ich das halt und bin eher darauf angelegt und sagt, ich mache ein bisschen Java im Frontend, wie manche Leute zynisch behaupten würden. Oder ich sag halt, okay, ich nehme halt Vue.js, weil mir die Komponenten gefallen. Und dann das Switchen von, also ich glaube, es ist am Anfang fast egal, was man für ein Framework lernt, außer React, würde ich fast behaupten, aber selbst da sind viele Konzepte übertragbar. Wenn man aber zum Beispiel, ob du jetzt ein Svelte oder ein Vue lernst oder selbst Angular mit Signals, ist es, glaube ich, deutlich einfacher, hin und her zu switchen. Dann ist das Problem ein deutlich geringeres. Der Einstieg sollte theoretisch sein, guck dir mal ein, zwei Sachen an. Vielleicht hast du jemanden, der Bezug zum Framework hat. Vielleicht kennst du jemanden schon was nutzt, der dir auch helfen kann. Ich glaube, das ist ein größerer Punkt, sagen, hier, ich möchte so ein bisschen meine Community finden. Auch da, die Vue-Nux-Community ist mega und sind super hilfreich, die Leute. Also kommt da auch gerne auf die Discords, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber ähnlich bei zum Beispiel auch im Svelte und Solid, Leute sind eigentlich immer super hilfreich, die ich da kennengelernt habe. Und ich glaube, von da an wird's einfacher. Aber einfach diese Einstiegshürde zu sagen, jetzt ich mache die Augen zu und drehe am Glücksrad und nehme ich das Framework, was bei rauskommt, ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung.
Und die Einstiegshürde, die ich eben auch sehe, ich habe dir jetzt zugehört und da kommt sowas wie Vapor Mode, Lit, Solid und noch. Das ist ja, wenn jetzt ein normaler Mensch diesen Podcast hören würde, man würde ja jedes zweite Wort nicht verstehen. Aber ich denke auch wirklich, dass sogar für Frontend-Developer ist es teilweise wirklich schwierig, denen zu folgen, weil man ist ja eigentlich dann Webseitenentwicklerin. Und was ist der Vapor-Mode? Worauf muss ich achten? Und man muss ja erstmal rausfinden, wofür interessiere ich mich jetzt eigentlich und wofür nicht. Und der andere Extremfall wäre ja einfach Apple. Also du kannst halt nur eine iOS-App entwickeln, wenn du erstmal durch deren Review-Cycle durchgehst. Hat natürlich wirklich den absoluten Nachteil. Bis du da mal was releasen kannst, wird's ja dauern. Da kannst du nicht das machen, was wir im Web machen. So, upsie, bug, hier, neuer Fix. Hat aber eben auch den Vorteil, es wird halt nochmal gereviewt und es soll ja stabiler sein für die Apple-User. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, es gab Objective-C und jetzt gibt's Swift. Aber im Endeffekt ist halt so, okay, wenn du halt deine iOS-App schreiben möchtest, dann nimmst du Swift. Und da gibt's irgendwas mit so einem komischen Clicky-Bunty-Editor, wie du programmieren kannst. Oh Gott, wenn jetzt jemand von iOS zuhört. Irgendwelche Boards. oder sowas wie du implementieren kannst. Und manche sagen dann, ah, dann ist der Code, der dabei rausspringt, nicht so gut, oder du schreibst es irgendwie manuell. Aber dann klingt das schon immer so mit, dann gibt's nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten. Es gibt noch was für State Management, dann nimmt man das da oder das da. Aber es gibt halt generell weniger. Und es scheint ja irgendwie auch zu laufen. Wahrscheinlich gibt's da den Nachteil von zu wenig Konkurrenz. Denn ich habe schon öfter dann irgendwie auch gehört, hey, wie macht ihr das eigentlich im Web? Weil bei iOS, da muss ich das so machen. Und ich denke, oh, musst du das so furchtbar kompliziert machen? Aber ja, wenn du nicht sagen kannst, okay, dann nehme ich halt Programmiersprache XY stattdessen her, dann gibt es vielleicht bei Swift jetzt auch nicht den Need zu sagen, wir machen das jetzt so mal ein bisschen einfacher für unsere Programmierer.
Ja, du hast es ja auch bei serverseitigen Sprachen, dass, also wenn du Ruby machst, nimmst du Ruby on Rails. Wenn du Python machst, nimmst du Django. Wenn du Java machst, nimmst du, weiß ich nicht, wie das
Spring.
Spring, genau.
Ja, yeah, das bei ist Angular. Bei
PHP, da ist es natürlich so ein bisschen, da hast du Symfony und du hast Laravel und da ist vielleicht dann das so ein bisschen mehr wie bei uns.
Aber auch nicht so krass, ne? Also das
ist nicht so krass. Also wir sind schon irgendwie einfach die krassesten.
Die krassesten, ja.
Manche, die krassesten Negative.
Jeder, jeden fast. Bezug, ja.
Ja.
Ich glaub, es sind alles Vor- und Nachteile, nur ich habe halt, weil was ich jetzt nämlich auch sehe, so ein bisschen in einfach unserer Businesswelt, dass sich Leute halt entscheiden, teilweise nicht, ich würde gerne bei dieser Firma arbeiten, weil ich das Produkt super finde und die Firma super finde, sondern weil man eben, welche Firma entwickelt denn jetzt mit Svelte, weil ich finde Svelte geil. Und ich glaube auch, genauso wie du gesagt hast, ich glaube zwischen Svelte und auch Angular und auch Vue kann man sehr leicht hin und her switchen. React ist halt einfach ein bisschen mächtiger, auch einfach, was es da alles gibt. Und da sehe ich immer irgendwie so ein kleines Gap. Aber ich glaube auch, dass jeder, der jetzt Vue.js kann, der kann auch irgendwie in React was schreiben.
Denke ich auch. Mächtiger ist immer so, es ist halt anders, ne? Vom Konzept her. Aber am Ende, so, es gibt so viele Leute, die sagen einfach, und das ist, finde ich, eine richtige Einstellung, ich bin JavaScript, TypeScript, Frontend-Entwickler, ne? Also, klar, jeder hat Präferenzen und ich glaube, der Punkt zu sagen, ja, ich möchte jetzt am liebsten in Svelte oder Vue oder wie auch immer programmieren, der ist schon legitim. Am Ende ist die Frage, was überwiegt halt. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, meine Traumfirma, die nutzt halt ein anderes Framework, dann ist halt die Frage, ist es wichtiger, jetzt dieses Framework zu nutzen oder kann ich es vielleicht auch im Side-Project so ein bisschen, ne, nebenbei, oder ist der Job und das Produkt, wo ich dran arbeiten könnte, interessanter? Das ist aber alles Abwägung. Also persönlich würde jetzt vielleicht auch nicht zwingend anfangen zu sagen, ich starte jetzt einen Job, wo ich React entwickle. Das liegt aber auch einfach daran, gut, dass ich durch Freelancing und Co. gute Möglichkeiten habe. Wenn ich sage, okay, keine Ahnung, ich bin Frontentwickler, ich suche halt Jobs und in meinem Umfeld, ich möchte nicht remote arbeiten, oder es gibt halt aktuell nur Jobs für Angular bei mir in der Stadt. Und vielleicht einen für Vue, aber da bewerben sich halt irgendwie 15 Leute drauf und ist halt nicht. Und dann, ja, entweder sagt man halt, guck mal, wir sind alle Entwickler, wir hören eh nie auf mit Lernen im besten Fall. Also ja, gute Entwickler, habe ich gehört. Dann machen wir das halt und gucken uns das an. Und wenn es aus irgendeinem Grund halt nicht gut geht, dann kann man sich weiter umschauen. Aber an sich, diese Hürde mit, ja, ich mache nur dieses eine Framework, ist natürlich ein limitierender Faktor, den man sich aber so ein bisschen selbst auferlegt.
Oder auch andersrum, dass die Firmen haben die ein bisschen schwierige Wahl, auf welches Framework setzen wir vor allem. Und ich denke, da wird dann oft React genommen, absolut nicht aus technischen Gründen, sondern einfach, wir glauben, dass wir da die meisten Leute finden und nicht, dass wir den einen Super Rockstar What Level 100 1000x Developer verpassen, weil der mag am liebsten React.
Das ist absolut richtig. Und auch da natürlich zu sagen, wir machen es am einfachsten, weil es ja bekanntlich, wenn es da die meisten Leute gibt, gibt es das größte Ökosystem etc. etc.
Auch wieder Nachteile?
Absolut, ja. Nur, das ist, also, ich glaube, auch da kommt so eine Business-Sicht zum einen drauf, die halt auch, wenn man das, die technische Sicht gar nicht mehr betrachtet, dann sagt man halt, okay, ich nehme halt das, was am beliebtesten ist. Mein Problem ist immer, wenn man sagt, wir suchen einen Entwickler, der soll Angular können. Und wenn sich jetzt jemand bewirbt, der sagt, hey, ich kann Vue, React, Svelte, whatever, und der macht halt recht kenntlich so, dass ich halt okay damit bin, Angular zu lernen, dann gibt's teilweise Leute, da wird das dann durch die ersten Stufen mit abgelehnt, wo ich mir auch denke,
nee, das, ey, wenn sich Leute bewerben, das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, richtig. Aber das ist halt wieder, du musst halt dieses technische Wissen haben. So sagt man halt in anderen Branchen, ist halt okay, wenn du diese bestimmte Technik nicht kannst, dann kannst du hier nicht arbeiten. Und du kannst es halt nicht mal schnell in einem Monat lernen, sondern du musst halt dann das können. Wenn du keinen Trockenbau kannst, dann musst du hier nicht das Trockenbau arbeiten. Aber
dann kann man vielleicht eher sagen, okay, das sind halt nicht die Techniken, sondern die Tools. Ne? Ob ich jetzt sage, ich nehme jetzt hier die Bosch oder die Makita, ist einem recht egal. So. Insofern, aber das ist wieder ein anderes Level von Problemen.
Das ist dann der Makita-Lifestyle, die Bosch-Leute, die finden den nicht gut. Die
nee,
wollen
nicht sowas
mit Makita-Menschen zu tun haben, ja.
Die sind auch alles Fuscher, ne, die Bosch.
Ja, aber du, da ist das sehr viel Opt-in dabei, weil wenn du zum Beispiel jetzt das Bosch-System nutzt, ist das hilfreich, weil du dann die Akkus immer weiter verwenden kannst.
Ah.
Und wenn du jetzt irgendwie das eine Gerät lieber von Einhell hättest, weißt, da gibt's übrigens die cooleren Rasenmäher, falls sich da jemand für interessiert. Also Einhell Rasenmäher besser als Bosch Rasenmäher. Gibt's überhaupt Bosch Rasenmäher? Weiß ich es gerade nicht. Aber dann brauchst du halt wieder einen Einhell Akku und irgendwann hast du so einen Kellerabteil einfach nur noch voll mit Akkus. Und
ist
Makita
das
ist
eine
natürlich
Brücke
eh
jetzt
schon cool, aber dann sind
eigentlich?
Die wiederum nicht kompatibel.
Ist das eine Brücke zu Vercel, fragt Chef gerade.
Hä? Nee, ich mache eine ganz andere Brücke. Wir machen gar keine Brücke. Alex, du sagst ja gerne diesen Satz, Nux ist eine Multi-Company-Framework.
Ja.
Und ich würde dich einmal kurz bitten, das zu übersetzen. Was
ja,
bedeutet das?
Also, genau. Gegeben aktuelle Anlässe, einfacher Vergleich. Nehmen wir das Nux.js für React, nennt sich Next.js. Ja, naming things is hard, auch hier wieder. Sie waren es aber Tage eher, ist nicht so wichtig. Next.js kam ja ursprünglich aus der Firma Vercel, ne? Also ist ja auch immer noch dort. Leute, die an Next.js arbeiten, hauptsächlich, ne, die Vollzeit arbeiten, sind von der Firma dort, also sind angestellt. Das ist also aus einem, ich sag mal, Inhouse-Framework zu dem größten Meta-Framework out there geworden. Das heißt also, da primärer Stakeholder sind einfach die Leute bei Vercel. Klar, es gibt das Ökosystem, klar, es gibt die weiteren Nutzer, man hat da Leute vom Core-Team mit angeheuert, Leute, die vielleicht vorher bei Meta waren, etc. Aber das ist so der Punkt, vom Prinzip her, die Steuerung läuft erstmal über Vercel. Das gibt's bei anderen Projekten ja auch, dass man sagt, okay, Angular zum Beispiel, ja, der größte Kunde ist halt Google und dann kommt der Rest. Ist am Ende voll in Ordnung. Leute können es ja trotzdem nutzen, es ist Open Source, aber PRs zu landen ist halt erstmal nicht so einfach. Und wenn effektiv das nicht in die sowohl technischen Richtlinien als auch Ziele passt, ist schwierig. Bei Nuxt ist das so ein bisschen anders, weil von Anbeginn der Zeit war halt der Punkt, dass wir sagen, okay, und das ist auch jetzt noch so, genau, wir sind also alle Leute, die im Core-Team sind und entsprechend die Richtung des Frameworks so ein bisschen mitbestimmen, die sind halt nicht alle aus der gleichen Firma. Wenn man jetzt zurückdenkt, okay, früher, klar, Sebastian hat ja seine Firma, die dann Nuxt wurde, auch schon länger mitgehabt, aber von Anfang an war es eigentlich so, dass selbst wenn es als vier Leute waren mit Sebastian, Alex, Chopin, Puya und Clark, der in Dublin wohnt und leider nicht mehr so aktiv ist, aber liebe Grüße an der Stelle. Selbst da waren die alle aus unterschiedlichen Firmen, kannten sich halt vorher. Und das ist halt immer so geblieben und selbst jetzt, nachdem die Hälfte des Core-Teams bei Vercel arbeitet, ist es immer noch so. Die Idee ist also da, einfach ein Multi-Stakeholder, Multi-Company-Projekt zu haben, dass man nicht sagt, okay, eine Firma kann jetzt, egal ob direkt oder indirekt, das Ganze steuern, sondern es geht halt um am Ende das Einbringen von Leuten von verschiedenen Aspekten, Firmen etc. Und wenn man sich so im Core-Team anguckt, wir sind 8 Leute, dann gibt es noch das Ökosystem oder Ecosystem-Team, das sind nochmal deutlich mehr Leute, Modulautoren etc., die auch alle immer zu uns kommen können. Wir haben regelmäßige Meetings, wo Leute ihre Progress vorstellen. Also auch da, wo es um Meinung geht, natürlich das Core-Team ist so richtungsweisend bei größeren Themen, die wir trotzdem mit der Community mit besprechen, aber teilweise sind das so Sachen wie, okay, welche Richtung verfolgen wir, was ist interessant, das besprechen wir natürlich auch im kleineren Rahmen und grob für die Roadmap. Das sind Leute aus unterschiedlichen Firmen. Und ja, jetzt sind 4 Leute, die halt zuvor bei Nuxt Labs waren, sowohl als Angestellte vorher oder eben als Contractor, sind jetzt bei Vercel. Die anderen 4, ich zähle dazu zu den anderen 4, habe ja vorhin schon gesagt, ich bin bei Void Zero, auch wenn mir Leute gratuliert haben zu dem neuen Gig bei Vercel, ist nicht der Fall. Ich habe ja erst im März angefangen bei Void Zero, das wäre ein bisschen wild und bin da auch super happy. Ja, das sind in anderen Firmen, sind Freelancer, haben teilweise ja gar keine Zeit, das ganze Vollzeit zu machen, ich ja auch nicht, sind dann also entsprechend dort so in ihrer, ich sag mal, Freizeit, 10-20% Zeit etc., haben aber trotzdem natürlich Stimmgewicht und beeinflussen das Ganze. Das heißt, da ähnlich tatsächlich Weed, wo man sagt, gut, klar, paar Leute, ja, Evan hat das Ganze ja ins Leben gerufen, hat seine eigene Firma, es gibt 2 Core-Team-Member, die auch von Void Zero mit angestellt sind, dann gibt es aber jemanden, zum Beispiel Patak, der ist bei Stackblitz, Anthony Fu, der Teil des Weed-Teams ist, ist jetzt sehr bei Vercel, etc., etc., also auch da hat man diesen Multi-Company-Approach und das ist super wichtig, Zum einen natürlich, dass man auch die Möglichkeit hat, jetzt, egal ob das so ist oder nicht, ne, wenn man sagt, okay, es ist eine Firma, dann kann man immer einfach vorwerfen, hier, das ist ja nur die Agenda, die von oben gepusht wird und Leute machen das halt oder ja, was weiß ich, werden gefeuert gegangen etc. Oder es gibt halt keine andere Option. Hier ist es halt recht einfach zu zeigen, dass das Ganze so ist.
Also das heißt, eigentlich sehe ich das hier, Nux ist ja so ein Open Source Library von der Community und Multi-Company heißt jetzt vor allem, die Leute sind aber trotzdem bei Firmen angestellt, damit man nicht einfach nur von Sponsorings leben muss, was man vielleicht auch teilweise eben gar nicht könnte, sondern diese sind dann dennoch bei Firmen angestellt, Firmen, die den Personen da und auch in der Arbeitszeit erlauben, an diesem Open Source Framework zu arbeiten und vielleicht, wenn überhaupt, sagt die Firma, ach, das wäre jetzt ein Wunsch. Oder vielleicht sagen sie auch einfach, mach da, was du willst. Wir unterstützen das jetzt einfach nur, weil wir wollen generell das unterstützen, dass Open-Source-Frameworks nicht dadurch untergehen, dass die Developer, die daran arbeiten, nicht dadurch aufhören, aus wegen finanziellen Gründen jetzt.
Genau, also natürlich jede Firma entscheidet ja selber, wie viel Zeit sie den Entwicklern gibt, an Open-Source-Projekten zu arbeiten. Und wie gesagt, Leute, die Dayjobs haben, klar, haben die vielleicht auch 10-20% Zeit, teilweise aber eben auch nicht. Und ja gut, der Freelancer ist, der entscheidet entsprechend selber, wie ihr die Zeit aufteilt. Aber jetzt bei den Leuten, da kommen wir auf das zweite Thema, ne, der Akquise von Nux Labs durch Vercel, genau die vier Leute wurden entsprechend eingestellt, um genau das zu machen, um an Open Source zu arbeiten. Für Daniel, den Teamlead, den ich auch schon vorhin erwähnt hatte, der hat das vorher genauso gemacht, der hatte vorher einen Vertrag mit Nux Labs, weil es auch da kein Angestellter hatte, einfach einen Maintenance-Contract und entsprechend hat da, also macht jetzt nichts anderes, nur halt, dass eine andere Firma da steht. Bei anderen Leuten ist es natürlich wieder anders und die Akquise hat noch einige weitere Punkte jenseits des Nux Core Teams, aber erstmal um es darauf zu belassen. Genau, es ändert sich effektiv nichts. Auch Nux ist nach wie vor MIT, Nitro ist nach wie vor MIT, also lizenzmäßig kann es einfach jeder benutzen, wie er möchte. Und es gibt auch ein Governance-Dokument, ne, wo wir sagen, okay, das sind die Richtlinien, nach denen wir operieren. So, das kann man auch sagen, das ist halt weder rechtlich bindend noch sonst was, aber wir haben es halt aufgeschrieben und da geht es auch darum, dass weder Nux Labs damals noch irgendwie Vercel die Richtung steuern kann. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Das heißt, am Ende ist das Core-Team selber verantwortlich und man muss halt den Leuten da vertrauen, egal wo die Leute arbeiten.
Was würdest du denn sagen, was motiviert denn Vercel jetzt zum Beispiel dieses Nux Labs zu übernehmen? Oder die haben ja vor ein paar Jahren auch den Rich Harris eingekauft und Simon Holthausen, also die zwei arbeiten ja auch im Core-Team von Svelte, also warum machen die das? Also ich sag mal, die Verschwörungstheorie wäre ja, dass sie damit Arbeiten sponsern, die so eine stärkere Verknüpfung mit deren Hosting-Plattform vielleicht vorantreibt.
Mhm. Achso, ich dachte, die Verschwörungstheorie ist, dass sie dann alles einstampfen außer Next.js.
Ach, die machen dann die Buden zu, okay.
Die gibt's auch noch, ja. Es gibt ganz viele Theorien. Das ist absolut richtig, dass man erstmal fragt, okay, warum machen Firmen das? Ich glaube, der spannendste Punkt ist, so von meiner Perspektive, Vercel hat sich jetzt in den, ich sag mal, letzten Jahren nicht super beliebt gemacht, was so die, ich sag mal, die Offenheit hinsichtlich bestimmten Frameworks angeht. Sei es der Release von React Server Components über Next.js und nicht über React direkt, solche Geschichten, wo man einfach sagt, okay, gerade sie hatten eigentlich eine gute Chance, als sie ja Teil des React-Core-Teams entsprechend angestellt haben. Damit ging es ja eigentlich los, abgesehen von Next.js, zu sagen, okay, wir holen ein paar React-Leute noch mit dazu. Das kommunikativ deutlich besser zu machen, community-mäßig besser zu machen, das hat nicht ganz so geklappt. Und ich glaube, das Ziel aktuell ist, das Ganze entsprechend zu mitigieren in irgendeiner Art und Weise. Also die Möglichkeit zu haben, ein bisschen Ruf wiederherstellen. Weil letztendlich, Vercel hat ja gerade irgendwie Series, weiß nicht, E oder so gerecht. Ich bin in dem den genauen Zahlen nicht drin, also hat ganz gut Geld. Und entsprechend jetzt die vier Leute vom Core-Team plus, muss man dazu sagen, ne, die Akquise durch Nux Labs, hat noch weitere Entwickler mit ins Boot geholt, da können wir gleich noch im Detail drauf eingehen. Da war einfach der Punkt zu sagen, okay, guck mal, wir stehen hier für ein Open Web, wir supporten die Leute. Genauso wie bei Svelte, mit Rich Harris, mit Simon. Und die haben ja noch weiteren Core-Contributor, Dominic Galloway, der auch mitmacht entsprechend, glaube sogar aus internen Kreisen von Vercel, der sozusagen ins Core-Team mitgekommen ist, damit mit dazugegeben. Genauso haben sie zum Beispiel, was viele Leute mal vergessen, wenn die so sagen, ja, müssen wir alle zu 10-Stack Start, haben auch das erste Jahr von 10-Stack Start mitfinanziert, um da entsprechend, dass das Tender dran arbeiten kann. Also jeder, der dann sagt so, ja, viele Leute sagen, okay, jetzt Next ist doomed, wir sollen zur Welt gehen, dann so einer Surprise. Rich Harris arbeitet für Vassal und Simon. Okay, dann müssen wir zu Tenstack. Und dann so, ja, aber Leute, das wurde halt auch finanziert, auch wenn, keine Ahnung, Netlify der aktuelle Deployment-Partner ist. So what? Und dann kann man sagen, okay, dann müssen wir zu Astro. Ja, Astro ist halt auch, hat eine Company hinter die Astro Company. So, es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, dass das Geld fließt. Die Frage ist halt, da nochmal, traut man den Leuten vom Team, dass der Einfluss der Firma, damit heißt nicht so, hier, das ist die Roadmap, ist groß, sondern einfach der Einfluss, wenn man sagt, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sprechen vielleicht Rich und Leute vom Next Core Team mehr oder Leute vom Next.js Team mit den Leuten von Next.js, was ja Sinn macht, sind alles super coole und kluge Leute. So, und da kommt natürlich Einfluss mit, ah, wir machen das so, ja, wie könnte man das im eigenen Ökosystem übernehmen? Und da einfach eine gute Balance zu haben, zu sagen, wir haben halt trotzdem noch den Blick von aus, gerade die vier Leute, die entsprechend nicht bei Vassal angestellt sind, zu gucken, inwiefern passt es denn mit der Philosophie und mit dem Ökosystem überein? Weil Einfluss in irgendeiner Art und Weise gab es halt davor auch. Das war dann halt nur Next Labs und nicht Vassal. Das ist die Firma, die Sebastian und Alex damals gegründet haben, weil auch da gab es ja Produkte, Next Hub, Next Studio etc. Und logischerweise dann der Einfluss zu sagen, guck mal, wir wollen was bauen, wie kriegen wir das in Next hin? Da geht es nicht darum, das Framework so zu verdrehen, dass das Produkt geht, sondern einfach zu sagen, wie können wir das möglich machen? Sei das zum Beispiel Modul zu erweitern mit Funktionalitäten, die dann alle nutzen können, die es nicht irgendwie hinter einer Paywall oder ähnliches. Die sind dann trotzdem Open Source. Aber das ist ja in einer Art und Weise normal. Ähnlich, wenn man sagt, okay, ich bin in einer Firma, ich nutze ein Open Source Projekt, ich brauche hier ein Feature, was ich für mein Projekt brauche, dann code ich das und sende einen Pull Request, weil andere Leute könnten das auch brauchen. Das ist halt überhaupt nicht unüblich.
Und was würdest du sagen, was die Motivation der Next Lab Menschen war, sich Vassal anzuschließen? Also man könnte jetzt irgendwie ja mutmaßen, also ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, ne? Also ich würde jetzt mal schätzen, so wenn es so Open Source Geschichten sind, dann ist Next eben so das Framework, das man kostenlos rausgibt und dann machen die Beratungsleistungen und Hosting und Dinge obendrauf. Das, also weiß ich nicht, ist jetzt nur so eine These. Ist es dann einfach, weil dieses Geschäft dann auch ein Stück weit anstrengend ist und man eben noch befreiter vielleicht denkt, arbeiten zu können?
Das kann ich mir zumindest vorstellen. Also auch da ein Disclaimer, ich bin nie angestellt gewesen bei Next Labs und Co. Klar, ich kenne die Leute entsprechend. Ich wusste von der Akquise tatsächlich auch nichts bis 30 Minuten vorher, was auch absolut richtig so ist. Das möchte ich immer wieder betonen, weil ne, Verträge, NDAs und wenn sowas platzen würde, nur weil jemand dem Identity was erzählt. Ja, anyway. Ich glaube, die Motivation von Next Labs Seite ist klar, wenn man sagt, man hat da 2020 Investorengeld gesammelt, über Business Angels, über entsprechend auch VC-Firmen und hat seitdem man natürlich versucht, okay, wie werden wir sustainable, ne, wie kriegen wir es hin, dass wir profitabel werden in irgendeiner Art und Weise. Und da dann zu sagen, okay, die Firma war mal recht groß, hat sich verkleinert, zu sehen, okay, wie kriegen wir es entsprechend hin? Was ist dann der Weg? Entweder geht man den langen steinigen Weg und sagt, okay, man wird profitabel oder das so meines Wissens hat sich das einfach ergeben. Es hat, okay, man spricht mit Leuten, Guillermo, der CEO von Vassal und Sebastian, CEO von Next Labs, die kennen sich auch schon seit Ewigkeiten, auch wieder seit fast 10 Jahren, dass man da einfach ins Gespräch gekommen ist und geschaut hat, was wie funktioniert und da eine gute Lösung hat. Ich glaube, die größte Änderung für Sebastian selber ist halt, dass er eben nicht mehr CEO sein muss, in Anführungsstrichen. Nicht, dass das Ding was Schlechtes ist, aber dass er sich halt auch wieder voll auf Open Source fokussieren kann und nicht noch in Anführungsstrichen nebenbei eine Firma leiten muss oder eben andersrum, Firma leitet, nebenbei Open Source macht. Und Next Labs hat ja noch weitere Entwickler gehabt. Also wenn man jetzt mal kurz grob aufdröselt, klar, die Firma wurde von Sebastian und Alex gegründet. Alex Chopin ist ja der VP of Engineering oder war, ist bei Directus, den Titel kenne ich nicht, bei einem anderen CMS. Sebastian entsprechend die Firma. Dann gibt es da natürlich weitere Entwickler, neben Anthony Fu und Puya, hatten wir schon benannt, und Daniel als Maintenance-Contract, der dann entsprechend mit dabei war, gab es halt noch weitere Entwickler, die dann an sowas wie einem Next UI Pro, also einer Komponenten-Library, die Open Source ist, mit ein paar Pro-Komponenten gearbeitet hat, an Next Studio entsprechend, also einem gehosteten Editor für Next-Content-Seiten, an Next Hub, was so ein bisschen auf Cloudflare basiert und zu sagen, okay, wir können hier recht einfach die Applikation deployen, verschiedene coole Features einbauen etc. Um die Produkte zu betreiben, braucht man natürlich auch Leute. Und die wurden tatsächlich alle entsprechend mit zu Vassal übernommen, weil die Firma halt 100%ig akquiriert wurde. Heißt, auch da geht's natürlich weit über das Core-Team an sich hinaus. Und ich glaube, da ist es auch eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, okay, das ist eine eine gute Möglichkeit für alle weiter an Open Source zu arbeiten. All die Produkte, die rauskamen, werden zum Beispiel jetzt auch Open Sourced. Heißt auch so Sachen wie NUX Studio wird Open Sourced. Das ist natürlich ein riesiger Punkt für die Community, dann zu sagen, okay, erstens müssen wir nicht weiter Geld zahlen, zweitens können wir sogar selber Sachen einbringen oder einfach vom Code lernen. Und ich denke, das ist schon mega. Also einfach die Sorge nicht zu haben, wie gesagt, ich kenne da keine Details, weder finanziell noch sonst was, aber ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es auch echt nicht ohne ist, ein Startup entsprechend zu leiten, auch über die lange Zeit jetzt.
Ja, und ich denke, vielleicht ist, man kann ja eben aufs Feld gucken und wie es da in den letzten Jahren so gelaufen ist, die ja schon länger bei Vercel unter Vertrag stehen und mir sind da keine Klagen zu Ohren gekommen, sage ich jetzt mal.
Ja, die Verschwörungstheorie ist, dass man das alles gut ausschauen lässt, bis man alle hat.
Ja, wie die Infinity Gems und Thanos wird gesammelt.
Ja.
Gesammelt. Und dann 50% weg. Nein, aber mal, also das Ding ist doch da, ich kenne Daniel mittlerweile schon lange, und das ist wieder nur ein Beispiel, auch die anderen Leute, aber mit dem habe ich mich natürlich intensiv dazu ausgetauscht. Und er hat auch zum Beispiel gesagt, so, gäbe es irgendwelche Konditionen, wo man sagt, ja, hier gäbe es irgendwie eine Hintertür, dass Sachen implementiert werden, etc., hätte er es nicht gemacht. So, er wäre da nicht hingegangen. Und genauso hat er auch gesagt, ja, eigentlich von der Idee her, und das bringt wieder auf dieses Multi-Company-Thema zurück, sollte es ja egal sein, wer das Geld gibt in dem Sinne dafür, dass ich an dem Projekt Open Source arbeiten kann, solange die Arbeit entsprechend dem Open Source Projekt dient und nicht der Firma. Und das, da ist wieder der Punkt, so man kann natürlich jetzt viel spekulieren, man hat halt aus rechtlicher Sicht gibt es genau null Garantien. Das Framework ist Open Source, so man kann natürlich sagen, im nächsten Update wird die Lizenz geändert, alle Updates vorher können MIT sein. So, es gibt immer Möglichkeiten, da rumzutricksen oder Sachen zu ändern. Mhm. Das Ding ist aber, was bringt's? So, es ist ja rein aus Vercel-Sicht, wäre es meiner Meinung nach überhaupt nicht clever zu sagen, ja, wir holen uns die Frameworks rein und dann vernichten wir die einfach, weil was machen denn die Nutzer dann? Die ja, kommen ja nicht an und sagen, jetzt nehmen wir Next.js. Also, das
oder
das
wir könnten jeder Nax 4 forken und dann machen wir halt Nax Fork 4 weiter.
Ja, also das wird schon am ehesten passieren. Es gibt dann auch genug Leute, die sagen, okay, jetzt erst recht. Ich glaube einfach, für Vercel würde es sehr viel bringen, zu sagen, Leute, wir holen die Maintainer rein und wir stellen auch einfach sicher, dass wir die Sachen am besten supporten. Jetzt haben wir das Wissen drin, das heißt, wir können die auch mal fragen, so hier, wie sieht das aus, oh hier, wie sieht das mit dem Support aus, etc. Es gibt zum Beispiel in Nitro offene Issues, die zu Vercel Jahre offen sind, einfach weil es keine Prio hat, ne? Und dann logischerweise so, dass wenn Vercel auch realisiert, vielleicht Next.js ist jetzt und gerade auch React sind ja so ein kleines bisschen in Popularität oder in Zufriedenheit, eher Popularität, nicht in Zufriedenheit, eher sinkend, dass man sagt, jetzt holen wir uns noch die anderen mit rein, weil wenn wir einfach die beste Deployment-Plattform sind für all diese Frameworks, dann haben wir auch gewonnen. So, wenn eigentlich jeder sagt, hey, die Integration ist so angenehm und nicht, weil wir die Frameworks manipulieren, sondern einfach durch das Wissen und die Möglichkeit zu verstehen, wie das Ganze unter der Haube wirkt und klappt, dann läuft das, ist es halt ein Win für die, ist ein Win für das Projekt, weil auch da, es wird nicht so sein, dass auf einmal Nux und Nitro sagen, wir können es noch zu oft Vercel deployen oder Sachen werden schlechter oder wir fokussieren es jetzt auf Server-Sachen, so, wir haben Server-Components schon lange, lange vorher gehabt, zum Beispiel, das wird halt alles nicht passieren. Und bei uns eben vor allem auch, weil, wie gesagt, wir sind jetzt kein Inhouse-Framework oder ähnliches, es gibt halt immer noch eine kontrollierende Seite, aber am Ende kommt es halt darauf an, ob man den Leuten vertraut. Und das habe ich immer auch versucht, den Leuten zu erklären, die sagen, jetzt male ich alles schwarz, weil das hätte man auch vorher sagen können, so mit Nux Labs genau die gleiche Geschichte. Das hätte genauso Einfluss nehmen können. Dann hätte man gesagt, okay, beispielsweise, da gibt es einen großen Klienten, der will dies und das nutzen, braucht aber das Feature. Das weiß ja keiner. So, das muss ja nicht offengelegt werden. Aber es ist halt einfach nicht passiert. Insofern ist halt, es ist sehr viel Verschwörungstheorie und es ist auch fair, skeptisch zu sein. Ich finde es gut, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt kritisch betrachten. Generell, egal welches Framework, auch bei Nux bin ich der Letzte, der sagt, ja, nee, mach das nicht, ist alles gut. Aber man muss es halt auch nicht gleich alles schwarz malen. Vor allem, weil sich halt de facto erstmal nichts ändert.
Ja, leuchtet auf jeden Fall ein. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und
wir sprechen ein Wort in dem Jahr.
Genau, in dem Jahr noch einen kleinen Review. Das hätte ich eigentlich echt Lust drauf, dann zu Nux 6, hoffentlich, oder 5, wer weiß, wie das dann aussieht. Ich glaube, am Ende der größte Punkt ist halt auch, das sind alles Themen, und das habe ich ganz oft auch gemerkt in der Berichterstattung, ganz oft heißt dann, Vercel kauft Nux. So, es gibt Leute, die dieses Narrativ bewusst verbreiten, sagen, ja, Vercel kauft Open Source Framework Y, ist halt de facto nicht richtig, aber dann, ich habe das von Hanfleute gehört, sagen, oh, ich habe nur die Schlagzeile gelesen. Ich wusste ja gar nicht, dass Nux Labs und Nux nicht das gleiche sind. Was übrigens auch am Namen der Firma liegt und was ich auch, es war, früher gab es noch wildere Ideen, das habe ich auch alles versucht zu kommunizieren, das ist natürlich jetzt mit Nux etwas besser, aber trotzdem die Aufteilung und Trennung und Transparenz hätten wir ein bisschen besser hinbekommen können. Jetzt ist es hinfällig, macht es also vielleicht einfacher. Und um noch einen positiven Ausblick zu geben, jetzt ist ja auch so, okay, wir hatten gerade schon über das Thema Sponsorships geredet. Naja, das Geld, was jetzt durch Sponsorships und Co. eingesammelt wurde, das geht jetzt ja vielleicht nicht mehr für einen Maintenance-Contract und Co. drauf, sondern das könnte jetzt vielleicht in die Community gehen, für Projekte dort, für Maintainer dort, etc. etc. Heißt, vielleicht sehen wir auch, das ist bei Svelte tatsächlich auch zum Teil so gewesen, dass dann ein bisschen mehr Sponsoring hinterkommt, Projekte ermöglicht werden, mehr Augen auch auf Unux liegen. Gab es zum Beispiel auch Leute, die sagen, Nitro hatte ich nie auf dem Schirm, weil das kam jetzt so ein bisschen aus dem Vue-Ökosystem, was auch immer. Und jetzt guckt man sich das auf einmal so an, weil halt das große schwarze Dreieck dahinter steht. Und auf einmal was halt sagt, naja, wir supporten das auch out of the box, etc. Also es kann halt durchaus einige positive Effekte haben, abgesehen für die Maintainer, halt auch für die Community. Und das darauf hoffe ich ehrlich gesagt. Bei allem, bei aller Skepsis, wie gesagt, voll in Ordnung, verstehe ich voll. Und auch, wenn irgendwas ist, schreibt den Leuten, seid aktiv, schreibt auf Social Media, auf GitHub, etc. Das ist mega wichtig, so ist am Ende, ne, die Community zählt wie bei allem. Und was wir vor allem auch wollen, so vom Nux-Team, da kann ich, glaube ich, für alle sprechen, ist halt, dass ihr das Framework nutzt und dabei Spaß habt und nicht sagt, oh mein Gott, jetzt hier verzweifelt man in jeglicher Hinsicht. Also das ist uns, also mir persönlich ein großes Anliegen und der Rest des Teams sich auch.
Ja. Ja,
cool.
Ich denke, das war eine schöne Abschlussrede.
Ja, definitiv.
Haben wir alles, oder? Ja, wenn Fragen sind, wie immer, der gute Slack-Channel ist ja offen. Da bin ich auch verfügbar. Einfach zeigen und fragen oder auf der einschlägigen Plattform und Social Media.
Ja, super. Dann vielen lieben Dank dir, Alex, für diesen ausführlichen Bericht über was sind Neuigkeiten von Nux 3 auf Nux 4 und auch für deine Einblicke in jetzt die Acquisition von Nux Labs, wobei du ja persönlich da gar nicht von betroffen warst. Und es ist ja auch fast ein bisschen unfair, dich da zu fragen, aber danke, dass du zumindest das, was du so weißt, mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Und ja, ich glaube, wir könnten einfach wirklich, dann sehen wir uns vielleicht jetzt einfach im jährlichen Rhythmus mit jeder neue Nux-Version, berichtest du uns, was in den letzten Jahren da so passiert ist, wie es mit Nitro weiterging.
Ja, oder da vielleicht ist auch ja bei Void Zero, vielleicht ist da ja ein bisschen mehr los noch.
Also ja, du hast ja auch deine Fingerchen
da
überall
noch mehr drin. Los ist.
Da wird ganz viel kommen. Also ich glaube, da müssen wir uns mehr als nur jährlich treffen, aber das sollte gar kein Problem sein.
Ja, bei uns geht ja die Zeit immer so schnell vorbei. Da wundern wir uns ja immer selber drüber. Deswegen, es wird auf das Jahr wahrscheinlich hinauslaufen. Genau, aber das ist dann auch gut, da hat sich dann wieder einiges gesammelt, dass ja dann lohnt
sich auch
so richtig. Genau, und ansonsten sieht man dich ja auch, du bist ja, hast ja erzählt, du bist ja auch Speaker und viel unterwegs und so, also.
Genau, richtig.
Irgendwelche JS oder Vue-gefärbten Konferenzen, da wird man dich wahrscheinlich treffen, ne?
Genau, also alles so was um JavaScript und natürlich auch Vue.js rumgeht, richtig. Ansonsten, die VueConf ist ja auch noch im Oktober, das wird richtig spannend, das erste Mal in Person, das war es immer online. Das kann ich auch nur empfehlen.
Wo ist die?
Die ist in Amsterdam, also auch gar nicht so weit weg. Und auch eine schöne Stadt, habe ich gehört. Einer der Gründe, weshalb ich lebe.
Müsste man wohnen, ne?
Ah, ja. Genau. Müsste man wohnen. Die ist am 9.10. Das wird also auch recht cool. Halt auch da, wenn man kein Vue-Entwickler ist, gibt es da ganz viel. Auch wenn man Vue-Entwickler ist, gibt es da ganz viel zu lernen. Ich glaube, das ist so, egal welches Framework, solange man halt Vue nutzt, also kein Next.js, ist das mega spannend.
Ja, geilo.
Super.
Vielen Dank.
Ja, danke euch für die tollen Fragen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Zumindest höre ich euch da.
Moderierst du uns raus?
Genau, ich moderiere euch mal raus.
Sehr gut.
Ja, komm, Alex.
Ich als aktiver Hörer höre euch auf jeden Fall in der nächsten Episode.
Genau. Ja. Die nächste Episode übrigens, da ist geplant, dass wir wieder Glücksrad spielen.
Web-Technologie ist sehr Glücksrad. Schön.
Aber nur mit ARIA-Attributen.
Geil.
Geige. Ja,
das wird schön.
Herrlich.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Das wird super.
Und dann laden wir den Alex gleich wieder ein, weil wir bis hier gewiss, wir haben jetzt den Alex ganz, ganz früh extra eingeladen, weil ich unbedingt drüber reden wollte. Aber wir haben es jetzt ganz vorgezogen. Das heißt, bis die rauskommt, wer weiß, was bis dahin passiert ist.
Ja, genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ne, hier 5 Sterne oder 10, alles drauf, Kommentare,
volle
noch ein Löcher. Genau. Da freuen wir uns. Also, dann bis nächste Woche. Und bis bald.
Tschüss. Ciao, ciao.